Good afternoon, ladies and gentlemen. Bienvenue, welcome. Willkommen zu unserem kleinen Gespräch for our little talk on the program of this Mozart Matinee. And first of all, to introduce you, Monsieur Raphael Pichon. I think it's a debut for him for the Salzburg Fest at the Salzburg Festival.
Second time.
Second time.
Mozart Matinee last year. Last summer.
I see. So, second time here, and the program he is going to perform with the Mozarteum Orchestra this weekend in the traditional Mozart Matinees, a series of primarily Mozart music, which was started in 1948-49 by Bernhard Baumgartner, is something very special this time because it has a concept. And from what I've read, that Monsieur Pichon, from time to time, likes to program a concept. He did something with the Weber Sisters program, and this time it is not a pasticcio, but it is like a composed three-part opera. Could you tell us a little bit about the background and about the program and how it came into being?
Ja, kurze Übersetzung für den Podcast. Ja, willkommen, bienvenue, welcome zu unserem Gespräch über die Mozart-Matinee. Raphael Pichon wurde soeben vorgestellt. Es ist bereits das zweite Mal, dass er in Salzburg im Rahmen dieser Mozart-Matinee zugange ist. Und diese Mozart-Matinee findet in Zusammenarbeit und unter Einbeziehung des Mozarteum-Orchesters statt. Es ist dies eine Tradition, die im Jahr 48/49 von Baumgartner ins Leben gerufen wurde. Und diesmal ist es auch so, dass ein Konzept entwickelt wurde und dahinter steckt. Raphael Pichon ist jemand, der sich immer ganz gern Konzepte für seine Programme ausdenkt, so wie das im Zusammenhang mit den Weber-Schwestern bereits passiert ist. Es handelt sich hier nicht so sehr um ein Pasticcio, sondern um eine komponierte, aus drei Teilen bestehende Oper. Könnten Sie uns bitte darüber etwas erzählen?
Welcome to everyone. I'm not sure if I really like the word of concept. I think it's not exactly what I'm looking for. I founded a group in France named Pygmalion since 12 years now in Paris, based in Paris. And I think since we started, I absolutely really think that now we are kind of the third generation. It means that since the first years during the 70s with Nicolas Harnoncourt here in Austria and Germany, and of course Jean-Claude Malgoire in France, and then later William Christie, Gustave Leonhardt. It's an amazing heritage. It means that there is a kind of responsibility. This responsibility is to try to continue to be really curious, to continue to explore, to continue to show us how this music could transform us, could change our lives. And perhaps for that, we need to continue to be inventive. Means that one possibility is to try to tell a story and to mix, to combine, to continue to explore new pieces and unknown pieces, because I really believe that since this chaos, not this chaos, but this really important moment during the 70s and the 80s, between the tradition and this new approach of the paired instruments and new approach, I really appreciate the way Nicolas Harnoncourt was speaking about that. He was speaking that for the early repertoire, the tradition, the soul of this repertoire was atrophiée, comment on dirait ça en...
Atrophied.
Mm-hmm. Okay, great. And that's all the parameters, the instruments, the colors, the language, the context, the philosophy of these different periods, the literature, the painting, all these parameters could help to just to try to wake up these repertoire. Mm-hmm.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Wort oder den Terminus Konzept jetzt wirklich schätze. Jedenfalls habe ich vor 12 Jahren in Paris die Gruppe Pygmalion ins Leben gerufen. Und ich glaube, dass es uns von Beginn an darum ging, und ich spreche jetzt über die dritte Generation, wenn man so möchte, an Dirigenten und an anderen Musikern, die dafür Verantwortung übernommen haben, also beginnend mit Nicolas Harnoncourt, den man natürlich in Deutschland und Österreich sehr gut kennt, und dann natürlich Gustav Leonhardt und viele andere, dass es uns von Anfang an darum ging, uns dieses Erbes bewusst zu sein. Und mit dem Erbe geht natürlich auch ein gewisses Maß an Verantwortungsbewusstsein einher. Und wir haben versucht, einerseits sehr neugierig zu sein und Möglichkeiten auszuloten, also danach zu trachten, wie die Musik unser Leben auch verändern kann. Und gleichzeitig wollten wir natürlich auch dazu beitragen, dass wir erfindungsreich werden, dass wir die Möglichkeit bekommen, Geschichten zu erzählen. Und da meine ich, dass es vor allem um eine Mischung geht. Das heißt, man möchte neue und auch unbekannte Stücke, Musikstücke erkunden. Ich denke, dass das alles auch damit begann, dass in den 70er und 80er Jahren, also jetzt nicht unbedingt chaotische Zustände geherrscht haben, aber dass man an einer Art Weggabelung angekommen ist, wo auf der einen Seite die traditionelle Vorgangsweise bestand, auf der anderen Seite eben dann neue Ansätze ausprobiert wurden. Und ich denke, dass hier mir das besonders gefällt, was Nicolas Harnoncourt auch immer wieder gesagt hat, nämlich, dass man versucht, ein Repertoire, das einer gewissen Atrophie sozusagen unterlag, dass man dieses Repertoire mit neuem Leben erfüllen könnte unter Einbeziehung verschiedener Parameter, wie ich jetzt sagen möchte, verschiedener Genres, also Philosophie, Literatur, Malerei. Und dass unter Einbeziehung all dieser neuen Parameter es uns dann gelingen wird, dieses Repertoire mit neuem Leben zu erfüllen.
This program consists of 3 scenes, 3 acts maybe you might say, and music rarely played by Mozart, like parts from Lo Sposo Deluso and some of the better known concert arias, plus in between bits and pieces by Giovanni Paisiello, Antonio Salieri and Vicente Martin Isoler. What kind of story will you tell us?
So,
ja, also wie schon vorher erwähnt, besteht diese Aufführung aus 3 Szenen oder Aufzügen, Akten, wie auch immer man das nennen möchte. Lo Sposo di Luso ist ein Teil davon, dann eben auch bekanntere Konzertarien, aber auch Stücke von Komponisten wie zum Beispiel Salieri, Vicente Martini Soler und auch Paisiello. Was könnten Sie uns jetzt über den Aufbau dieser Aufführung sagen?
I started quite young. We started this group Pygmalion and I was 21. So we were just young students at the Conservatory in Paris. And one important question for me was how to improve with this group, how to build step by step an identity, but also habits of how we could work together, how to get all the tools to, in a way, merit masterpieces. We started with Bach, and I thought that it was quite important to start with the more unknown pieces. Means that it's the best option to play for the first time a Master Passion of Bach would be to start with the first cantatas and then the motets and perhaps just the small masses, and then and step by step to try to develop this knowledge, all the tools, and also to just to try to get a bit more in the science of the composer. And since a few years, it's a bit the same with Mozart. Of course, it would be one of my dreams to start something about the Da Ponte trilogy. But if I'm thinking for the first time to the Da Ponte trilogy, I just need definitely to read and to discover what was before. And it's exactly the story of that project. Means that when I was thinking for the first time to the Da Ponte trilogy, I was just so curious to discover that between Entführung aus dem Serail until Les Notes, C'est du Figaro, there is 5 years, between 82 to 86, 87, 5 years where finally Mozart was really, really excited to start something new. And he was really excited because he just started to be a new man, in a way. He decided to leave Salzburg for Vienna. Sorry.
ja, also ich möchte zunächst einmal festhalten, dass ich eigentlich, als ich mit dieser Gruppierung Pygmalion begonnen habe, sehr jung war, 21, und da waren wir gerade noch dem Pariser Konservatorium entwachsen und haben da begonnen, dann eben dieses neue Programm auf die Beine zu stellen. Wir wollten da versuchen, die Dinge zu verbessern. Wir wollten versuchen, schrittweise eine Identität auszuarbeiten, Instrumente zu entwickeln, die es uns ermöglichen, näher heranzukommen an die Meisterstücke, an diese meisterhafte Musik, der wir uns annähern wollten. Da begannen wir zum Beispiel mit Bach. Ich begann mit Bach und vor allem zeigte ich da von Anfang an ein großes Interesse zunächst einmal an den unbekannten Stücken. Und da wollte ich mich eben dann schrittweise den Bekannteren zuwenden. Aber ich begann eben mit den Kantaten, mit den Motetten, auch mit den Messen. Und dann ging es darum, diese Instrumente, die wir uns angeeignet haben, weiterzuentwickeln, ein gewisses Verständnis zu erlangen und dann quasi in die Wissenschaft, wenn man es möchte, des Komponisten einzutauchen. Seit einigen Jahren bereits befasse ich mich eingehend mit Mozart und vor allem eben im Zusammenhang mit der Da Ponte-Trilogie. Und auch da möchte ich eben vor allem das entdecken, was eigentlich davor passierte. Ja, also wenn man sich diese Trilogie ansieht, man erkennt, dass zum Beispiel zwischen der Entführung aus dem Serail und Le Nozze di Figaro, 82, also 1782 bis 87 etwa, dass da 5 Jahre lagen. Und Mozart war da voller Tatendrang, war auch sehr aufgeregt, wenn man so möchte, war gewissermaßen auch ein neuer Mann, ein neuer Mensch, der sich dann auch von Salzburg seinen Schwerpunkt eben nach Wien verlegte.
Yes, a new man. So, he decided to break this really special links he had with his father, and he decided also, I think, for instance, he started to be engaged in the formation in allemand,
Freemasons, die Freimaurer.
Freimaurer, yeah. And he decided perhaps he wanted to be a man of this amazing century. He wanted to be a man of the Enlightenment. And for that, he also decided that he wants to put a bit more inside his own operas, and that he wants also to embrace these new themes, some politic themes, some about love, of course, the many different new visions, and he was looking for something. And of course, the click was the meeting with Lorenzo da Ponte. But during these 5 years, he wrote many, many things we don't still really know today, like this unachieved projects of opera, like Lo Sposo deluso, Lo Cade il Cairo, but also another German opera, Die Zweiten Gehirten, something like that, just after the Entführung. And I was so curious to just discover all this material, hours of music, exactly in this period. And if you look at this music, you could really feel already the perfumes, and you could smell, in a way, what will be many, many scenes of the future Da Pontere trilogy. And another story is also that while we get a bit of Paesiello, Salieri and Soler, when you read the letters of this period, you discover also that Mozart was going really often to listen to the performances of his contemporaries. And it was really, really hard. For him, everything was shit, more or less. And there is three exceptions. The first one is the Il Barbiere di Siviglia de Paisiello. And I really think, for me, that the shock is the shock of Beaumarchais. And we know that, of course, Le Nozze di Figaro will be something then, Paisiello. And then there is this La Scuola degli Amanti de Salieri. The libretto is from Da Ponte. The new version of the libretto is from Da Ponte. And it's more or less exactly the same story, Così fan tutte. And the last one is this La Cosa Rara, which is more or less the first Don Giovanni of the Enlightenment century.
Mm. Ja, und das war dann natürlich auch eine Zeit, wie gesagt, er wurde ein neuer Mann, ein neuer Mensch. Ja, und das war dann auch die Zeit, in der er mit seinem Vater brach, oder es zumindest versuchte. Und er zeigte da sehr großes Engagement, auch in Zusammenhang mit den Freimaurern. Ja, und hat dann auch versucht, diese aufklärerischen Ideen zunehmend in seine Opern einzubauen und sie dort zu verarbeiten. Also hat versucht, abgesehen vom Thema Liebe, natürlich auch politische Themen hier zu bearbeiten. Und natürlich war dann, wenn man so möchte, weil er eben auf der Suche war nach neuen Dingen, war dann natürlich ein entscheidender Moment, ein einschneidender Moment, sein Treffen mit Lorenzo da Ponte. Wie gesagt, ich habe diesen Zeitraum von 5 Jahren hier bereits erwähnt, und er schrieb auch in diesen 5 Jahren sehr viel Musik, und die geriet teilweise auch wirklich in Vergessenheit. Also Lo Sposo di Luso, was ich bereits erwähnt habe, dann Locca del Cairo, die Gans von Kairo, und dann auch eine deutsche Oper mit dem Titel Die zwei Geehrten.
I don't remember. Sorry for that.
Egal, ein Fragment.
End of 82.
Okay.
Few months after
Ende 82, ein Fragment. Das ist etwas, was jetzt nochmal fragmentarisch vorhanden ist. Jedenfalls wollte er, und ich glaube, dass man, wenn man sich diese Musik, wenn man sich diese Musik anhört, dass man dann schon das Gefühl bekommt, dass diese Musik ein gewisses Parfum, einen gewissen Geruch verströmt, und etwas, was dann ein Vorgeschmack ist auf gewisse Szenen, die danach folgten, und eben auch im Rahmen dieser Da Ponte-Trilogie. Die drei Komponisten wurden bereits erwähnt, Paisiello, Soler und Salieri. Wenn man sich die Briefe durchliest, die Mozart damals geschrieben hat, erkennt man, dass er seinen Zeitgenossen und der Musik, die sie schrieben, durchaus, also dass er diese Musik wahrnahm und ihr auch zuhörte, aber dass er fand, dass die im Prinzip schlecht war. Es wurde ein anderes Wort erwähnt. Jedenfalls gibt es da natürlich auch einige wenige Ausnahmen, und zwar Il Barbiere di Siviglia von Paisiello, wo man dann natürlich auch gewisse Anklänge findet, Dinge, die dann später kamen, dann natürlich auch die.
Was ist das? Sag mal,
La Scuola degli Amanti. La Scuola degli Amanti, wo dann Da Ponte das Libretto schrieb, auch Anklänge an Così fan tutte, und dann auch Cosa Rara, wo man dann auch gewisse Anklänge bereits findet und Dinge, die dann später zu Don Giovanni führen sollten.
Mozart Quote. The extract of La Cosa Rara we will play in this program, Mozart quoted during the banquet, the final scene of Don Giovanni, so the clear relationship. So finally, it was something really exciting for me, because when I took some time on all these pieces, it was really clear that it was a perfect matter to tell a story. And to tell a story means that we could, because of course all these small pieces, if we create a concert program with just okay, a few extracts of Los Pozos de Luz, it could be really indigest. It could be really hard to receive. And for me, I feel really challenging and exciting to just unify all of that and to try to put a bit of drama inside all these extracts, to try to, at the same time, discover all this fantastic music, but also in a bit more didactic way.
Sie beantworten gerade eine von mir noch nicht gestellte Frage, die ich aber in petto gehabt habe. Und jetzt frage ich Sie, das, was Sie erzählt haben bisher, war so etwas wie der Subtext dieses Programms. Hat das Programm auch einen Text, sprich eine dramaturgische Geschichte, die Sie erzählen?
In detail. More or less.
A sketch.
Yeah, I think it's quite easy because if you know Leonard Secosi and Don Giovanni, I think you could follow easily. I mean that, of course, we start with La Folle Giornata, L'Ossia, Le Nozze di Figaro, and Figaro is going to be married with Susanna, but of course Il Conte is making fun of him, and then of course we try to seduce Susanna, and Il Paggio is really full of jealousy because he would have been so happy to have any opportunity with someone, finally not, and Figaro is coming back singing a really strange aria, Ogni momento di con le donne, from Loca del Cairo. It's a really short aria, and it's really strange because it's already Rossini. It's really connected for me to Il Barbiere di Rossini. It's, for me, it's something Mozart's try, a new language, but finally he quitted it just after. And we finish with Susanna singing a really fantastic declaration, a tender declaration of love with Ridente la Calma, this canzonetta, and we finish with a kind of morale with this notturno, Il terzetto lontan ben mio, about love and about how difficult it is to manage love in our lives. Then we get La Scuola degli Amanti, Così fan tutte. After the ouverture, Don Alfonso is singing for the two men, please don't trust women. And our two guys decide to play with the girls. That's why kind of Guglielmo is singing for Fiordiligi, Io ti lascio, o cara, addio. Okay, the Abschiedsstunde. That's why, of course, that Fiordiligi is answering how hard it's for her to listen to this Io ti lascio, this addio, with an extract of the Schauspieldirektor. And then we have a very funny, you will discover that, a very funny ensemble, an extract of La Scuola di Gelosia, Salieri, Son le donne sopraffine. All the three girls are disguised. The three men are disguised. And just after that, of course, the mask, les masques vont tomber. Mm-hmm.
The mask will fall.
Yeah, the mask will fall, and it will be the discovery and how grotesque. Yeah, how grotesque is this situation? Mm-hmm.
Mm-hmm. Okay. Also, kurz zusammengefasst, wenn man sich das Programm ansieht. Szene, Aufzug 1, La Folle Giornata, Ossia oder auch Nozze di Figaro. Figaro, der Susanna heiraten möchte, der Graf macht sich lustig über ihn, dann die Eifersucht des Baggio, dann singt Figaro eine eigentümliche, sehr kurze Arie, die eigentlich aus Loca del Cairo stammt, wo es auch Anklänge gibt, für mich zumindest, an Rossini und Barbieri, wo Mozart versucht, eine neue Sprache zu entwickeln. Dann geht es weiter mit Susanna, die eine Liebeserklärung singt, Ridente la Calma. Ja, und weiter dann Don Alfonso, da singen dann zwei Männer, bitte traut den Frauen nicht. Dann die Abschiedsstunde, dann kommt der Schauspieldirektor, dann drei Männer, drei Frauen, die Masken aufsetzen, diese Masken fallen dann und als die Entdeckung ist dann eben diese groteske Situation der Masken, die fallen.
Also den ja. Hier. So the program you present here in Salzburg is not essentially new for you. You've already
it would be the first time in concert.
It would
be the first time in concert.
Because my question was, is there an experience how the audience takes that?
So, never.
So you were curious yourself how it will work.
Because the recording is not released. Uh-huh. It will be in a few days, few weeks. So it will be the first time in front of any audience.
But there are, with your own ensemble Pygmalion, there are some public performances planned by the end of August or in September? In December.
Yeah.
So the Salzburg Festival gets something like the Jus Prima Noctis of this project.
Something
is that
like
right?
That. Yes, absolutely. Yep. Ja, die Frage war dann
eben, ob, also das ist jetzt sozusagen nichts ganz Neues für Sie, keine Premiere, aber doch die erste konzertante Aufführung, eine völlig neue Erfahrung, nämlich dass zum ersten Mal das Publikum dann auch dabei ist und man eben sehen wird, welche Resonanz das dann auch im Publikum erwecken wird. Und weil die Einspielung, die wird erst, die Aufnahme, die Einspielung, die wird dann erst in einigen Wochen bzw. Monaten auf den Markt kommen. Das ist eben das erste Mal, dass das vor einem Publikum stattfinden wird. Und es folgen dann weitere öffentliche Aufführungen mit der bereits vorher erwähnten Gruppe Pygmalion im Dezember.
But there is something new for you, the orchestra. And I guess also the soloists, with one exception. Chopin is also on your CD, but all the others are new for you. So you could somewhat find out if the concept works not only for your own ensemble Pygmalion, but if it's transferable to a different ensemble.
und was ich vergessen habe vorher zu erwähnen, also die Salzburg Festspiele bekommen also hier so quasi das Jus Prima Noctis und was das Orchester betrifft, ja, da gibt es auch viele, viele Neuzugänge, bis auf Siobhan, die bereits auf der CD auftritt und in Erscheinung tritt. Alle anderen sind neu. Und da wird man dann eben auch feststellen können, ob dieses Konzept nur für Pygmalion funktioniert, sondern auch für andere Gruppierungen.
Answer after the concert. Did you say it's hard to? What do you want to answer? For the moment, I think the reception of the orchestra was great. Even if, of course, it was quite a challenge to rehearse all these pieces, all this amount of pieces in 2 days. So that's why we were quite in a hurry. But I hope. For me, of course, the most important thing would be to. Judge the what kind of tension we could invent for each scene, how the connections are working, how we could, I hope, insert a bit of electricity for each scene to have something really contrasted. And of course, the idea is not to be really close from the original plot. It's just to invent something about situations and about all these fantastic pieces. But I would say electricity and tension will be the most challenging part.
Ja, ich denke, die Antwort auf die zuvor gestellte Frage, die wird man dann eben nach dem Konzert stellen müssen. Ich glaube aber, dass das Zusammenwirken, die Kooperation mit dem Orchester jetzt schon mal wirklich hervorragend funktioniert. Aber natürlich ist es und war es eine Herausforderung, innerhalb von 2 Tagen all diese unterschiedlichen Stücke zu proben. Da hatten wir nicht sehr viel Zeit und mussten uns entsprechend beeilen. Jedenfalls möchte ich aber für einen gewissen Spannungsbogen sorgen, möchte Verbindungen herstellen, möchte die Szenen mit innovativen neuen Ideen erfüllen und möchte das für eine gewisse, wenn man so möchte, elektrische Spannung sorgen. Es geht auch nicht darum, dass man sich jetzt dem ursprünglichen Plot der Originalhandlung jetzt möglichst annähert oder ihr ganz getreu verharrt, sondern dass man Situationen neu findet und eben, wie gesagt, für eine gewisse Spannung sorgt.
Let's talk a little bit finally about the musician Raphael Pichon. You are fairly young in your profession. You studied in Versailles and in Paris, piano, violin and voice. You made a career as a countertenor, which seems surprising. Your speaking voice is something like a baritone voice.
Like, but I think 90% of the concertinos
are baritone voices, yes. And then with your ensemble Pygmalion, you started to be a conductor. Mm-hmm. How do these various musical roots form the round musician Raphael Pichon?
Kurze Frage. Sprechen wir über den Musiker, die Musikerpersönlichkeit Raphael Pichon. Sie sind ja sehr jung, begannen mit ihrer Ausbildung in Versailles und später kam dann auch Paris dazu. Klavier, Geige, auch Gesang. Und etwas, was möglicherweise überraschend ist, ist die Tatsache, dass sie ja auch Countertenor waren und sind. Wenn man ihrer Sprechstimme zuhört, ist es vielleicht überraschend, auch wenn man weiß, dass viele Countertenöre eigentlich Baritonlage haben. Mit der Gruppe Pygmalion jedenfalls sind sie als Dirigent zugange. Und wie können all diese unterschiedlichen Aspekte zusammengeführt werden, um die Künstler- oder Musikerpersönlichkeit Raphael Pichon zu bilden?
I started violin when I was 6. And I need to say that in my memories, during that period, 6 to 10, music was nothing for me. I think it was, of course, because of the teaching, the way of teaching, because there was nothing about, nothing sensible, nothing about sensitivity, about what could be really in your intimacy, your deep intimacy, the shock of the music, which was really concentrated on technique. And finally, totally by coincidence, the teacher in my school, the choral teacher, invited me to start with the Knabenchor, the boys' choir of Versailles. And I definitely remember the first time we started with Johannes Passion, Bach. And the shock for me was something about the sound.
You sang it in German?
Yes.
Lasset uns denn nicht zur
Zeit. Yeah, of course. The shock, the big shock, was about the sound. When you discover for the first time the chemical relation between the sound, the stone, the acoustic, the space, and of course I think also for the first time to sing any polyphony, to be part of something, and to be part of a group, and for the first time for me it was something about, yeah, but really physical, a physical experience. And after that it was finished. I mean, I wanted to recreate the conditions to feel something like that.
After that you were lost to music.
Exactly, I was lost to music. And then I, as you said, I started clavier, piano, organ, a bit of harpsichord. And it was also, I think, for me, the déclic of curiosity. I think it's the best school. Music could be the best school for children because it's giving you the idea of curiosity. And that's something amazing for a child. And after that, I need to say, I think when I was something like 14 or 15, I was really convinced. I wanted to be not a conductor, like a philharmonic conductor, but I wanted to build my own projects, and I wanted to tell my own stories. And I think the richness of being a singer, and also because, you know, in France, the situation is quite different. It's not like Germany or Holland or even England. Orchestral practice and choral practice are two separate worlds. Here you have a clear tradition of oratorio. In every small town, you will find your passion during Easter time. In France, not the case. So I had also the deep conviction that my group will be a choir and an orchestra, and that the most challenging things will be to try to operate the fusion of these two groups.
Let's Alexander translate. Also, ich begann mit dem Geigenunterricht, da war ich 6. Und ich habe da jetzt, was diese Zeitspanne betrifft, zwischen meinem 6. und meinem 10. Lebensjahr keine wirklich konkreten Erinnerungen an die Musik an sich. Also da hat mich nichts wirklich im tiefsten Inneren berührt. Ja, also das war nicht etwas, was ich mit allen Sinnen erfassen konnte, sondern da ging es eigentlich vor allem um die Technik, um die technischen Aspekte des Musikmachens. Dann aber hat ein Lehrer, der für den Knabenchor in Versailles zuständig war, hat mich diesem Chor sozusagen näher gebracht und hat mich eingeladen mitzusingen. Wir haben dann auch auf Deutsch im Übrigen die Johannespassion von Bach gesungen, und dieser Klang, dieses neue Klangerlebnis war für mich ein regelrechter Schock, ja? Und im positiven Sinne. Da habe ich dann das erste Mal diese, wenn man so möchte, chemischen Beziehungen erfahren und analysiert, also diese chemischen Beziehungen zwischen dem Klang, zwischen der Akustik, zwischen dem Raumerlebnis, dieses Gefühl der Polyphonie, der Mehrstimmigkeit. Und das war für mich auch, wenn man so möchte, ein physisches Erlebnis, etwas, was ich ganz körperlich gespürt habe. Und dann ging es mir eigentlich in weiterer Folge immer nur darum, diese Bedingungen, dieses körperliche Gefühl neu zu kreieren, neu zu erschaffen. Und das bedeutet, dass ich dann sozusagen in der Musik vollkommen aufging und ein Opfer der Musik wurde, wenn man so möchte. Habe dann auch in weiterer Folge Klavier, Orgel und Cembalo gespielt und gelernt. Und vor allem denke ich, dass es bei Kindern und Musikunterricht darum geht, dass das Musikmachen, das Spielen oder Singen, wie auch immer, in den Kindern ein Gefühl der Neugier erweckt, dieser unstillbaren Neugier. Und mit 14, 15 war ich dann eigentlich wirklich überzeugt davon, dass ich jetzt kein philharmonischer Dirigent, kein Dirigent eines Philharmonieorchesters werden wollte, sondern dass ich da im Rahmen meiner eigenen Projekte, meiner eigenen Geschichten eigentlich erzählen möchte. Außerdem ist die Situation, muss man wissen, in Frankreich jetzt eine ganz andere als in anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, Niederlande oder auch in Großbritannien. In Frankreich gibt es wirklich diese ganz klare Trennung zwischen dem Orchester und dem Chor. Ja? Und ich wollte dann, und ich wusste, dass das eine große Herausforderung ist, diese Fusion, dieses Gemenge irgendwie erzeugen im Rahmen meiner Projekte, nämlich dass ich Chor und Orchester vereinen könnte.
The last question is more a subjective remark to somebody who is a Frenchman and who is musicologically sound and interested. We are here in a building that belongs to the International Foundation Mozarteum. And there was a French lady working here for about 35 to 40 years. Her name was Geneviève Geffray. She's now retired. Her big merits are she translated all 1,380-something Mozart letters into French. Did you ever make use of her translation? And if so, make a remark about it.
I'm really honest. I think it's the book I read the most during the three last years. she, and especially because she translated everything, but also all the comments are really precious, because she gave many cues, she invented some facilities to connect every detail of some of the letters with all the texts, all the books, all the, so it was more than the translation work. It's an immense work, and I'm really grateful to her.
We will give her feedback.
Ja, jetzt noch zum Schluss eine Frage beziehungsweise ein Kommentar, den ich da kurz abgeben möchte, nachdem ich da mit einem Franzosen spreche, der natürlich ein unglaublich großes musikalisches Wissen auch aufweist. Hier im Haus, in dem die Stiftung Mozarteum untergebracht ist, arbeitete 35 bis 40 Jahre lang eine Französin namens Geneviève Geoffrey. Und die hat sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass sie alle Mozart-Briefe, 1380 Seiten etwa, ins Französische übersetzte. Und was ist denn Ihre Reaktion, beziehungsweise haben Sie diese Briefe dann auch geschätzt und dass Sie sie in der französischen Übersetzung lesen konnten? Antwort: ja, und das ist das Buch, das mich, oder die Schriften, die mich in den letzten 3 Jahren wirklich am meisten beschäftigt haben und interessiert haben. Und sie hat ja nicht nur diese Briefe übersetzt, sondern hat auch Kommentare abgegeben, hat auch Verbindungen hergestellt, könnte man sagen, zwischen diesen Briefen und anderen Büchern. Also es war mehr als bloßes Übersetzen, und das war eine Riesenleistung, die sie hier vollbrachte.
I'm afraid we have to finish, unless there's really a burning question, then go ahead. But otherwise, the rehearsal starts at 3 o'clock. It's also a public rehearsal, and maybe he wants to comb his hair or concentrate a little bit before then.
Thank you very much. Thank you.
Well, thank you.
Thank you.
Thank you.